Ich denke, viele von euch wissen, dass ich ursprünglich aus der Landwirtschaft komme. Ich habe Winzer, Weinbauer gelernt am elterlichen Betrieb. Damals, als ich ungefähr so ein kleiner Junge von 8, 9, 10 Jahren war, habe ich mich über eine Sache besonders geärgert. Und damals hatte man ja immer mal wieder gesagt, ja, die dummen Bauern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Dieser Ausspruch, der dumme Bauer. In meiner Kindheit war ich dann auch öfter neidisch gewesen, besonders wenn es in dieser schönen Sommerzeit, wenn da meine Schulkollegen ins Freibad durften und ich aufs Feld. Und dann eben noch, ja, dieser Spruch. Ich weiß noch, ich habe mir damals es auch ein bisschen zurechtgelegt, was sag ich denn, wenn mir wieder jemand sagt, ja, die Bauern, das sind ja dumme Leute, der dumme Bauer, dann habe ich mir dies zurechtgelegt: Wenn es die Bauern nicht gäbe, dann würdest du hier vor mir liegen und erbärmlich verhungern. Ja. Naja, man musste sich doch als 10-Jähriger irgendwie über Wasser halten, irgendwie musste man doch auch was dagegen sagen können. Eines habe ich aber damals schon verstanden: Ohne das Bebauen des Ackerbodens, da gibt es kein Brot. Und da könnte jeder Supermarkt schließen, weil es einfach keine Leute gibt, die da wären. Heute soll es uns über Zusammenhänge gehen, und zwar im geistlichen Bereich. Und auch da gilt es, Frucht zu bringen, gilt es, Früchte hervorzubringen. Ich gehe mal davon aus, du bist hierher gekommen, nicht einfach aus Tradition, sondern weil du davon überzeugt bist, es ist wichtig, auf Gottes Wort zu hören und es auch zu tun. Und wenn du davon überzeugt bist, dann kannst du gar nicht mehr aus, denn Gott will dich heute sicherlich auch bei dem einen oder anderen Punkt ansprechen. Es geht darum, wie man am Ende seines eigenen Lebens, wie man einen reichen Ertrag für den Besitzer bringt. Also es geht nicht nur um unser eigenes Leben, sondern auch, wie es für den Besitzer ist, dem unser Leben gehört. Wie bekommt der Besitzer eine reiche Ernte? Oder, wir werden gleich den Text auch lesen, der im 1. Korinther Kapitel 3 steht, oder wie bekommt der Eigentümer ein wunderbares Haus? Wir sind dazu aufgerufen. Wir, das bedeutet derjenige, der dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat. Ich lese einmal den Text, 1. Korinther 3, Vers 4 bis 15, und wer eine Bibel dabei hat, soll sie gerne aufschlagen. Man hat in der Regel ein Gewinn davon. Dort heißt es, also das ist ein Brief des Paulus an die Korinther: Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jeden gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend der eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber, der darauf baut, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich habe hier bei diesem Text, es sind mir drei Dinge sehr wesentlich geworden, und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist dies: Es geht um die Geschenke Gottes. Es geht hier in diesem Text um Gaben Gottes. Es ist ganz klar, um einen Ackerboden oder auch einen Bau in Angriff zu nehmen, benötigt man Arbeiter. Diese Arbeiter sind natürlich ihrem Auftraggeber verpflichtet, nicht dem Ackerboden, nicht dem Bau selbst, sondern ihrem Auftraggeber. Was war denn die Not der korinthischen Christen? Wir sehen in Vers 4, da sagt einer, also der Paulus, der ist für mich das absolute Vorbild. Dem folg ich nach. Da können die anderen gar nicht ran. Und man hat sich quasi so als Jünger von Paulus gesehen. Andere sagten, ja, also dieser Paulus, der hat also keine besondere seelsorgerliche Gabe, der kann ja bloß evangelisieren, ja, da gibt es, aber der Apollos, der ist meilenweit dem Paulus überlegen, ich werde von Apollos mich belehren lassen. Und dann war es sogar so, dass man sie gegenseitig verglich und sagte, ja, also der eine ist schlecht, der andere ist gut. Paulus sagt hier, geleitet natürlich von dem Heiligen Geist, wer so denkt, der Arbeiter in einer Gemeinde miteinander vergleicht, ja, und dann auch noch bewertet, der ist zuerst mal in die fleischliche, menschliche, nicht göttliche Ecke zu sehen. Denn letztendlich sind sie alle Gaben. Sie sind Diener, Vers 5. Diener, die Gott gegeben hat. Deshalb, liebe Geschwister, wo überall ihr auch herkommt, ihr kennt die Menschen, die sich einsetzen, sei es im Kindergottesdienst oder sei es irgendwo auch im Besuchsdienst, in der Seelsorge oder auch im Predigtdienst oder sonst irgendwo. Und wenn es eine kleinere Sache ist, seid grundsätzlich dankbar für das. Vergleicht sie nicht zuerst mal miteinander, sondern seht sie als eine Gabe an. Gott hat gegeben. Gott hat in die Gemeinde Menschen gegeben, die ja ihm dienen und die er euch auch schenkt. Es sind unterschiedliche Arbeiter, ist ganz klar. Der eine kann besser pflanzen, das war ja der Dienst von Paulus. Er brachte das Evangelium dorthin, wo es vorher noch nicht war. Und Gott hat durch Paulus bei vielen Menschen das Evangelium in die Herzen hineingepflanzt. Und dann war ein anderer da, der konnte diese aufkeimende Pflanze besser begießen. Das war der Schwerpunkt des Apollos. Und jetzt möchte ich dich einfach herausfordern und sagen, geh mal so ein bisschen im Geist durch die Gemeinde, in der du lebst, und sag Danke. Danke Gott für diese Leute. Auch wenn man vielleicht sich mal gerieben hat. Das gibt's ja. Ja. Trotzdem, so wie auch Jana heute Morgen gesagt hat, ich weiß nicht, warum das passiert ist, ich will trotzdem Gott dafür danken. Vielleicht denkst du auch, ich weiß nicht, warum das dieser Bruder, diese Schwester so in der Nähe, ja, die mich schon auch mal verletzt hat. Ich will trotzdem dafür danken. Ich will diese Gabe aus Gott annehmen. Nichts, aber auch gar nichts ist selbstverständlich. Was mir weiter hier aufgefallen ist, ist dies, das ganz Besondere und Wunderbare ist nicht der Diener, sondern dass Gott diesen benutzt. Und dass Gott über allen Dienst irgendwie auch noch ein besonderes Gedeihen schenkt. Wisst ihr, wenn ich jetzt vom Zeltlager sage, ich kann nicht sagen, dass wir jetzt uns besser oder stärker vorbereitet hätten. Dass Gott uns dieses Wetter gegeben hat, wir waren nicht frommer als andere, die Regen haben bei Zeltlagern. Es war einfach ein Geschenk. Gott gibt Gedeihen. So sehen wir das auch hier in Vers 6. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, also das Evangelium gebracht. Apollos hat begossen, also er hat euch weitergeführt. Das Entscheidende war, dass Gott das Gedeihen gegeben hat. Den Segen kann man grundsätzlich nicht erarbeiten. Also es hätten sich nicht mehr Kinder bekehrt, wenn wir noch mehr Mitarbeiter oder sonst etwas gemacht hätten, wenn wir noch mehr gearbeitet hätten. Es ist ein Geschenk Gottes, das man einfach annehmen darf. Der Segen kommt aus Gottes Herzen. Er gibt das Gedeihen. In Psalm 90, Vers 17, da heißt es, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Das heißt, wenn Gott nicht fördert, dann können wir tun, was wir wollen. Wenn der Wächter, obwohl er wacht, nicht von Gott beschenkt wird, dass Gott wacht, dann wacht der Wächter doch umsonst. Und so ist es auch mit den Arbeitern. Gott gibt das Gedeihen. So wie in der Natur, so auch im geistlichen Leben. Der Bauer arbeitet umsonst, wenn nicht Gott grundsätzlich dazu Ja sagt, es soll keimen, die Pflanze soll wachsen, wenn nicht der Herr Jesus, der alles in seiner Hand hat, sein Ja dazu gibt, dann ist alles Arbeiten umsonst. Sicherlich gibt auch Gott durch Wunder etwas, das ein Mensch, ohne dass ein anderer gepflanzt hat und ohne dass ein anderer begossen hat, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Das kann passieren. Ohne ein Einwirken von einem anderen Menschen können Menschen zum Glauben kommen. Aber in der Regel läuft es so, wie wir das heute hier vor uns haben. Dass Gott Arbeiter gebraucht, um sein Evangelium weiterzusagen, dass Gott Arbeiter gebraucht, um andere Christen zu fördern. Deshalb danke für Gottes Arbeiter. Das Zweite, was mir hier sehr wichtig ist, ist der Lohn. Hier wird von Lohn gesprochen. Vers 8, da heißt es, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen. Und noch einmal wird von Lohn gesprochen, wo es darum geht, in Vers 14, so wird er Lohn empfangen. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, ist es nicht schon Lohn genug, dass man zu Gott in den Himmel kommen darf? Ist es nicht schon genug, dass wir durch den Herrn Jesus vor der ewigen Hölle gerettet werden? Also, dass das nicht unsere Heimat ist, sondern der Himmel ist doch dann unsere ewige Stätte. Müssen wir dann noch Lohn bekommen? Braucht es denn das? Der Herr Jesus ist jetzt beim Vater im Vaterhaus und bereitet uns Wohnungen vor. Ist das nicht genug? Sollten wir da noch irgendwie belohnt werden? Dürfen Jünger überhaupt nach Lohn fragen? Lohn, der über ihre eigene Errettung hinausgeht? Petrus hat einmal dem Herrn Jesus, die hatten mal so ein Gespräch, und das heißt in Matthäus 19, Vers 27, Petrus sprach zu ihm, also zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Also direkte Frage, was bekommen wir denn? Da hat Jesus ihn zurechtgewiesen. Oder was denkt ihr? Wie geht's weiter? Hat Jesus den Petrus zurechtgewiesen mit der Sache, was fragst du mich? Reicht es nicht, dass du mir nachfolgen kannst? Er sagt, Vers 28, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, das heißt bei der Neuschöpfung dieser Welt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also das heißt, ihr bekommt Verantwortung, ihr werdet Richtersprüche sagen. Und weiter heißt es in Vers 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und zusätzlich das ewige Leben erben. Das ist das eine und das ewige Leben natürlich, das ewige Leben bei Gott im Himmel. Der Herr Jesus fordert sogar richtig auf, dass seine Nachfolger Schätze im Himmel sammeln sollen. Also ist der Himmel nicht genug? Brauche ich da noch einen Schatz? Mir hat bei diesem Gedanken eine andere Aussage von dem Herrn Jesus geholfen. Der sagte einmal, diese Aussage, die steht im Johannes Kapitel 15, und da geht es jetzt nicht in erster Linie um Schätze, sondern um Frucht. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann steht auch in Vers 8, dadurch, also durch diese Frucht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und bei diesem Gedanken blieb ich mal stehen. Der Vater wird verherrlicht, wenn die Jünger von Jesus eng bei Jesus bleiben und dadurch viel Frucht bringen. Sicher ist es für eine Rebe, wenn sie denken könnte, also wenn eine Rebe denken könnte, eine schöne Sache auf ihre Frucht zu sehen. Ja, ich bin zu was nütze, hier sind 2 oder 3 Trauben, große Trauben, schön, dass die so an mir hängen. Durch Frucht wird mein Leben bereichert. Aber das steht hier gar nicht so in dem Text. In dem Text wird darauf hingewiesen, durch die Frucht der Rebe wird der Weinbergsbesitzer geehrt. Er steht im Mittelpunkt. Und wenn ich es jetzt mal auf den Lohn beziehe, sicher ist es schön, belohnt zu werden. Aber es geht nicht um unseren persönlichen Reichtum, sondern um die dadurch offenkundige Treue zu Gott. Gott belohnt diejenigen, die ihm die Treue hier auf dieser Erde halten. Die hier auf dieser Erde deutlich machen, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen. Dann, wenn ich dich kenne, dich lieben und aus dieser Haltung dir dienen. Das ist das Höchste meines Lebens, wirklich. Nicht nur im Singen, sondern im Alltag, auch morgen. Und wenn Gott dann seine Kinder belohnt, dann ist es immer auch eine Ehre für Gott. Alle Engel schauen dazu. Und wenn dann seine Kinder kommen und er kann reichlich Lohn austeilen, dann wird immer deutlich, bei diesem Menschen war Gott so wichtig, ja, er beschenkt ihn so sehr. Und es ist eine Ehre für Gott selbst. Es ist ja klar, wenn Kinder ihren Eltern gehorsam sind, wenn sie ihnen etwas Gutes tun und dann schenken die Eltern den Kindern etwas, weil sie sich einfach so sehr darüber freuen, weil die Kinder das und das getan haben, dann ist es nie schwierig, dass die Eltern sagen, jetzt muss ich doch glatt 10 Euro hier meinem Kind geben. Das macht man doch gerne. Und es wird dadurch deutlich, auch in der Belohnung, ich, so sagt dann der Vater, da denkt die Mama, war meinem Kind so wichtig, dass es das getan hat. Dieser Lohn ist eigentlich eine gewisse Anbetung Gottes. Der Lohn weist darauf hin, wie wertvoll Gott diesem Menschen war und ist. Und liebe Geschwister, als ich so weiter darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, aus welcher Hand bekommt das Kind Gottes denn den Lohn? Aus welcher Hand? Schickt da Gott seine Engel? Was? Wie geht das denn? Der Herr Jesus lässt darüber keinen Zweifel. Er sagt in Johannes Vers 12, also Kapitel 12, Vers 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und es steht uns bevor. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wer ist denn dieser Vater? Das ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Unendliche, den alle Engel anbeten. Und dieser ewige Gott ehrt ein kleines Würmchen, wir, gewaltig. Darüber lohnt es sich wirklich, wirklich nachzudenken, was das heißt. Ja. Vor Gott fallen alle Engel nieder, beten ihn an, heilig, heilig, heilig. Und dann wird Gott Menschen ehren, die seinem Sohn dienen. Sicherlich ist die größte Gabe und das größte Geschenk, das Gott den Menschen macht, der Herr Jesus selbst. Derjenige jedoch, der sich nun mit seinem Leben als Christ einsetzt, wird von Gott geehrt und von Gott belohnt. Und wie gesagt, dieser Lohn ist Anbetung Gottes. Der Lohn weist darauf hin, wie wertvoll Gott diesem Menschen war und ist. Vom Lohn wird noch einmal berichtet. Hier in diesem Abschnitt, 1. Korinther Kapitel 3, und zwar ab Vers 12. Da geht es jetzt nicht um die Arbeiter, die auf der einen Seite gepflanzt haben oder begossen haben, die also sehr stark in der Gemeinde irgendwo auch präsent sind, sondern es geht um jeden Christen. Du kannst ein Leben leben, das auf der einen Seite Holz, Heu und Stroh aufbaut. Es ist eher ein Leben, wo es darum geht, wo bekomme ich das größte Stück ab? Man kann weiter sagen, ja, der Herr Jesus ist die Grundlage meines Lebens, aber in der Regel lebe ich so, wie ich will. Und dann kann man ein anderes Leben leben, wo es hier heißt, Gold, Silber, kostbare Steine. Das ist ein Leben, das ganz eng mit dem Herrn Jesus gelebt wird. Denn der Herr sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sicherlich können wir ohne Jesus viel tun, aber nichts, was Bestand hat. Also wenn wir unser Leben in engster Verbindung mit dem Herrn Jesus leben, wenn das unser Bestreben ist, wir wollen das, dann werden wir Gold und Silber oder ja, edle Steine sammeln oder wenn wir das nicht tun wollen, und da haben wir eine Freiheit, ja? Wir müssen nicht alle Gold sammeln, wir können auch das andere sammeln, ja? Es wird hier nur gesagt, wie es laufen wird. Ja, es ist ja gut von Gott, dass er uns sagt, wenn ihr in diese Richtung geht, dann passiert das. Und wenn ihr in diese Richtung geht, dann passiert das. Und dann gibt es Menschen, die werden wie durchs Feuer gerettet. Das heißt, das ganze Haus ist verbrannt, nichts mehr zu holen, war bloß noch Asche, vielleicht sind noch ein paar Klamotten und etwas angesenkt und dann bin ich draußen und schaue zurück, das war mein Leben, brennendes Haus. Du kannst dein Leben so leben, dass es für das Reich Gottes fast unbrauchbar ist. Du kannst als Endverbraucher der Liebe Gottes da sein. Das heißt, nicht weitergeben, sondern nur alleine wissen, Jesus ist für mich gestorben, ich bin auch sein Kind. Und damit Schluss. So kann man leben. Aber man kann auch diese Botschaft weitergeben. Wenn jemand meint, ach, ich brauche keinen Lohn, ich bin doch genügsam, der Himmel reicht mir. Wir wissen, es geht letztendlich auch um eine Auszeichnung für Gott. Der Schächer am Kreuz soll für uns da kein Feigenblatt sein, dass man sagt, naja, der konnte ja auch nicht viel Lohn einsammeln, der ist ja gleich von dem Herrn Jesus in den Himmel geführt worden. Für den Schächer am Kreuz, er hatte auch wenig Zeit. Wenn wir 10, 20, 30, 40, 50 Jahre gläubig sind und trösten uns mit dem Schächer, da ist irgendwie was falsch gelaufen. Kann nicht sein. Sicher wird im Himmel keine Träne mehr sein. Alle Tränen sind getrocknet, es gibt kein Leid. Auch nicht, wenn wir denken, es war hier auf dieser Erde schwierig, ich hätte es besser machen müssen. Auch diese Sache wird sicherlich von Gottes Gnade und von Gottes Herrlichkeit weggetan. Wir werden alle dort sehr froh sein im Himmel. Deshalb ist der Himmel ja auch der Himmel. Aber eines sollten wir hier auf dieser Erde auch wissen, wir können im Himmel nicht das nachholen, was wir hier auf dieser Erde versäumen. Auch wenn es ja uns leid tun würde. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Bei dem Lohngedanke bedeutet es, ich muss die Ehre Gottes im Blick haben. Es gibt ein Ende, wo man nicht mehr wirken kann. Ich sehe, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Deshalb möchte ich eigentlich nur bei diesen beiden Punkten bleiben. Zum einen, wenn du in deiner Gemeinde, wo immer du auch bist, sind ja hier auch Gäste da, wenn du da Menschen siehst, die sich einfach für Gottes Reich einsetzen wollen, mehr oder weniger, danke Gott dafür. Kannst es ihnen vielleicht auch mal so sagen. Aber vor allen Dingen, danke Gott dafür und vergleiche sie nicht untereinander. Und zum anderen, wenn es um Lohn geht, hab da auch Gott im Blick. Vielleicht gibt es jetzt jemand unter uns, der sagt, ja, also, wenn ich jetzt so mein Leben zurückblicke, weiß jetzt gar nicht, wo ich da so viel für Gott gearbeitet habe, möchte ich eine Sache euch noch mitgeben. Da heißt es, es gibt Menschen, die kommen zu Jesus und sagen, ja, wo haben wir dir denn ja, was zu trinken gegeben? Wo haben wir dich denn begleitet? Wo haben wir dich denn besucht? Uns fällt da gar nichts ein. Wo ist denn das gewesen? Und der Herr Jesus klärt sie auf. Dort, wo ihr jemanden, ja, um meines Namens willen, auch das oder jenes getan habt, das habt ihr mir getan. Die Rebe, die am Weinstock hängt, ist sich in der Regel nicht ihrer Frucht bewusst, sondern sie hat eine Aufgabe, bleibe am Weinstock und dann wirst du Frucht bringen. Derjenige, der Schätze im Himmel sammeln möchte, der Lohn haben möchte, der hat eine große Aufgabe, bei dem Herrn Jesus eng zu bleiben und er teilt dann das aus. Wir können nicht sehen, was ist bei Gott letztendlich etwas wert, wo er Lohn gibt. Denk, manche Predigten, die vielleicht auch ich hier vorne gehalten habe, sind vielleicht gar nicht so wertvoll gewesen, wie andere, die jetzt gerade von Gott gebraucht worden sind, um mit einem anderen zu sprechen. Wie Gott es tut, es ist seine Sache. Aber lassen wir uns von ihm gebrauchen. Amen.